Zu Beginn möchte ich den Predigttext lesen. Aus dem 1. Mose, Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Zieh hinweg aus deinem Vaterlande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und deinen Namen berühmt machen, dass er zum Segenswort wird. Segnen will ich dich, die dich segnen. Und wer dir flucht, den will ich verfluchen. Und mit deinem Namen werden sich Segen wünschen alle Geschlechter der Erde. Da zog Abraham hin, wie ihm der Herr geboten hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran wegzog. Und Abraham nahm sein Weib Sarah und Lot, seines Bruders Sohn, und all ihre Habe, die sie gewonnen, und die Leute, die sie in Haran erworben hatten, und sie wanderten aus, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen ins Land Kana an. Da zog Abraham durch das Land bis zu der Stätte von Sichem, bis zur Orakel Terebinthe. Damals aber waren die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute das selbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach brach er von dannen auf nach dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Da baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham immer weiter nach dem Südland.
Am letzten Sonntag haben wir uns mit diesem Text bereits einmal beschäftigt, in einer anderen Form, nämlich in Form eines Bibliologs. Dieser Text aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 12, ist aber ein so entscheidender, ein so wichtiger Text, dass ich heute ein zweites Mal über diesen Text nachdenken möchte und vor allem darüber nachdenken möchte, was für eine Art von Glauben ist das eigentlich, die Abraham hat. Dieser Abraham ist zum Urvater für drei Weltreligionen geworden, für das Judentum, für das Christentum und auch für den Islam. Und sein Glaube wird in allen drei Religionen gelobt und gepriesen als etwas ganz Besonderes. Die spannende Frage ist aber, was ist denn das Besondere in dem, was Abraham glaubt, wie er glaubt? Was ist denn das, was man ausmachen kann an Haltung oder an Wahrnehmung, was diesen Glauben ganz besonders macht? Und weil das ein wesentliches, spannendes Thema ist, weil auch der Glaube Abrahams das ganze Neue Testament durchzieht, bis zum Ende des Hebräerbriefes und zum Jakobusbrief. Deswegen wollen wir einmal sehen, ob wir heute eine weitere Idee finden können, die uns hilft zu verstehen, was genau ist das Besondere des Glaubens, den Abraham hatte. Fakt ist auf jeden Fall, dass Abraham nicht, wie man manchmal denken könnte, schon immer ein Nomade gewesen ist. Und wenn wir die Möglichkeit haben, vielleicht gleich ein erstes Bild zu sehen, dann werden wir nämlich feststellen, wie das aussah in der Stadt ungefähr um das Jahr 2000 vor Christus, also vor 4000 Jahren, wo Abraham wohnte. Das Gebäude, was ihr seht, das findet man heute noch in der Stadt Ur, dort im Irak, eine der ältesten Städten der Menschheit, wo Menschen gelebt haben. Es ist auch die Ecke, in der nicht nur nach 4000 Jahren noch solche Gebäude zu finden sind, mit einer relativ imposanten Größe, es ist auch die Ecke, wo vermutlich der große Turm zu Babel gestanden haben könnte, der vermutlich nichts anderes war als ein erstes alttestamentliches Hochhaus zu einer Zeit, in der es Menschen gelang, Bautechniken zu entwickeln, die vermutlich Bauhöhen von 40, 50 Meter realisierten. Und das war für die Menschen damals, die auf dieser Höhe guckten, schon so beeindruckend, dass es aussah, als würde etwas bis in den Himmel ragen. Da war damals relativ viel Leben in der Stadt. Wir gucken mal das nächste Bild an. Also eine Idee, wie es ausgesehen haben könnte. Aber um es deutlich zu machen, wenn wir das mit irgendwas vergleichen können, was damals in Ur war, im Vergleich zur Gegend drumherum, dann war Ur so etwas wie Berlin versus Hüttenbusch. Kennt jemand von euch Hüttenbusch? Beispiel Hüttenbusch sei erwähnt, nicht weil ein guter Freund von mir da wohnt, sondern weil der Ort so ist, wie er klingt. Wer am Ortseingang nicht vom Gas geht, ist aus dem Ort auch schon wieder raus, bevor man richtig gesehen hat, dass es ein Ort hätte sein sollen. Das heißt, was wir bei Abraham erleben, ist erstmal, dass er ein Großstadtmensch ist. Das ist keiner, der ohnehin von draußen kommt und der jetzt mal ein bisschen Lust hat, die Welt zu sehen, sondern er ist in der Welt. Wenn man irgendeinen Ort kennen sollte, gesehen haben sollte zur damaligen Zeit, um beeindruckt zu sein von dem, was Kultur bereits 2000 Jahre vor Christus erreichen konnte, dann ist Ur sehr, sehr, sehr beeindruckend. Da tobte wirklich das Leben. Selbst Ägypten war noch in der Entwicklung. Aber wenn es damals wirklich einen Ort gab, wo man das Zentrum der menschlichen Kultur erleben konnte, dann war man in Ur gut aufgehoben. Dort lebt er mit seiner ganzen Familie und macht sich auf einen Weg, auf einen langen Weg. Schauen wir mal das nächste Bild. Der Weg, auf den er sich macht, ist ungefähr 1000 Kilometer. Es gab damals aber keine Autobahn, es gab nicht einmal Landstraßen. Es gab in dieser Gegend, wenn überhaupt, ganz, ganz schmale, kleine Wege für Karawanen. Und da musste man sehr genau hinschauen, weil ein Karawanenweg hat ungefähr diese Breite, 30 Zentimeter. Weil mehr brauchen Kamele nicht, um in einer Spur zu laufen. Und sie laufen bis heute noch in einer Spur. Wer also jemals nach Ägypten kommt und dort sich auf den großen Fehler einlässt, Kamelreiten zu machen bei den Pyramiden, sollte man als Tourist tunlichst meiden, man wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, dann sieht man nämlich dann, wenn man auf dem Kamel sitzt, auch nur diese ungefähr 25, 30 Zentimeter breiten Rinnen und fragt sich, was ist das? Bis das Kamel dann dort hineinläuft und dann stellt man fest, ah ja, das ist die Autobahn für die Kamele. Mehr gab es nicht. Und wenn man dort nicht mit einer Karawane unterwegs war, sondern mit dem gesamten Hausstand, bedeutete dies, es gab gar nichts. Auf diesen kleinen Karawanenwegen konnte man, wenn man als Nomade unterwegs war, sich nicht aufhalten. Das heißt, man ging wirklich quer durch die Wüste, quer durch die Walachei, quer durch das Land. So, und dann ist die spannende Frage, wo ist er denn langgegangen? Am Euphrat oder doch am Tigris? Und überhaupt, ist er denn von Ur losgegangen? Sagt der Text nicht auch, er hat dann Haran verlassen? Und wir sind nicht ganz sicher. Aber deutlich wird, dass Haran vermutlich so etwas wie ein Zwischenstand war und der eigentliche Auszug tatsächlich aus Ur erfolgte. Schauen wir mal das nächste Bild. Das ist die zweite Variante, die es gegeben haben könnte, dass er nämlich über den Tigris gegangen ist und dort auch an der Stadt Ninive vorbeigekommen sein kann. Ein Ort, der im Alten Testament ja auch zu Ruhm gekommen ist. Auf jeden Fall gibt es, wenn wir das nächste Bild angucken, einen wichtigen Grund, warum man diesen Weg obenrum wählte und nicht den direkten Weg. Denn der direkte Weg hätte bedeutet, ich spare ungefähr 400 Kilometer, aber ich habe überhaupt gar kein Wasser, nichts an Möglichkeit, meine Herden zu tränken. Das heißt, es war der Weg durch die Wüste, der Weg in den Tod. Kein Mensch wäre diesen Weg gegangen, sondern immer war es dieser fruchtbare Halbmond, der durch den Euphrat und den Tigris abgegrenzt war, und tatsächlich oben in Haran so etwas wie die Biege war, denn dort fanden sich dann auch die Nomadenwege, die wieder Richtung Küste in die grüneren Streifen gingen, von wo aus man dann von Norden aus Richtung Ägypten ziehen konnte. Also das war dann schon eine etwas eher auch nicht besiedelte Gegend, aber bewegte Gegend, weil alle, die von Norden nach Süden wollten oder von Süden nach Norden, im Prinzip eine einzige ernstzunehmende Straße hatten, die dann sogar etwas deutlicher erkennbar war. Haben wir noch ein Bild? Und wie gemütlich wird so eine Wüstentour gewesen sein? Ist das nicht ein schönes Bild aus dem Mittelalter? Mutti hat sogar noch Zeit verklärt, ihren Babys auf den Kamelen einen freundlichen Blick zuzuwenden. Und es ist sehr schön, wie das gewesen sein muss, so damals vor 4000 Jahren. Ich bin relativ sicher, dass diese Art von freundlichem Familienstillleben sich aus so einer Reise nicht ergeben hat. Und dass diese Reise wirklich Jahre gedauert hat. Jahre ist dieser Mann unterwegs gewesen, denn er ist mit seinem ganzen Hausstand gezogen. Es war eben keine Karawane. Die Karawane hätte die Strecke vielleicht in 6 Monaten geschafft, 8 Monaten, 10 Monaten. Also richtig schnell, ICE-mäßig. Aber mit der ganzen Sippe da durchzuziehen, das heißt, der Langsamste bestimmt das Tempo. Und wenn man dann auch noch Ziegen hat, die auch noch was fressen wollen und sollen, damit sie dann auch erstens Milch geben, zweitens das Fleisch ein bisschen kräftiger wird und drittens einfach die das brauchen, weil es ist das Vermögen der Truppe, dann kann man sich vorstellen, wie lange das gedauert hat. Jahre. Jahre unterwegs und garantiert nicht mit der Fröhlichkeit dieses freundlichen Bildes, sondern das muss eine ziemliche Tortur gewesen sein, mit ziemlich viel Ärger. Ja, das waren die Bilder, glaube ich, ne? Mehr haben wir nicht. Auf diesen Weg hat sich dieser Abraham gemacht. Großstadtmensch. Man stelle sich vor, einem Berliner kommt die Vision, verlasse Berlin. Und das, bevor du tot bist. Und das nicht einmal, um dann irgendwo im ländlichen Niedersachsen deinen Rentensitz einzunehmen, sondern verlasse Berlin und gehe irgendwo hin und ich werde dir schon sagen, wohin. Viel mehr Informationen hat Abraham nicht mitbekommen. Nur als kleiner Gedanke. Und ich bin immer wieder erstaunt, auch wenn ich mit Berlinern zu tun habe, wie sesshaft Berliner in Berlin sind. Mittlerweile gibt es selbst dort auch Wandlungsbewegungen, aber die richtig klassischen Berliner wissen genau, entweder zur Rente irgendwo ins Grüne oder ansonsten mit den Füßen voraus, aber ansonsten kriegt man mich nicht aus Berlin. Den Satz habe ich häufig gehört. Großstädte haben einfach eine Anziehungskraft. Und was hat das platte Land zu bieten? Man kann auch in Ur vor die Mauern gehen und sich dort ergötzen an der Natur und einen kleinen Sonntagsausflug machen und dann aber wieder zurückkommen in die Kultur, die damals sogar schon fließend Wasser und Abwasser hatte. Also kulturelle, wirkliche Gegebenheiten, die das Leben sehr viel angenehmer machen können. In Ur gab es feste Häuser, richtig feste Häuser aus Stein gebaut, mit einer hohen Qualität. Und die ganzen Geschäfte, die man alle hatte. Das heißt, man wusste, wo man seine Sachen kaufen konnte. Es gab wirklich Handel, es gab Wirtschaft. Es gab eigentlich wenig Gründe, eine Stadt wie Ur zu verlassen. Aber genau diese Botschaft, genau diese Information bekommt Abraham. Verlasse deine Heimatstadt. Okay. Okay. Verlasse deine Heimatstadt. Und nicht nur das, er kriegt noch einen weiteren Hinweis. Verlasse auch dein Vaterland. 75. Wenn ich so 75 bin und dann überlege, ist die Zeit, die vor mir liegt, größer als die Zeit, die hinter mir liegt, dann hätte ich so eine bestimmte Idee. Ne? Die Rückwärtsgewandtheit von alten Menschen liegt in der Regel darin begründet, dass sie auf viel mehr Vergangenheit zurückblicken können, als denn auf Zukunft. Und das Phänomen, dass Menschen, wenn sie älter werden, dann anfangen zurückzugucken und dann auch die goldene Verklärung der Jugend beginnt, ist einfach damit auch damit zu tun, dass nichts Neues mehr passiert. Vor dieser Herausforderung steht ein 75 Jahre alter Mann und kriegt mit, jetzt soll was Neues passieren. Geh aus deinem Vaterland. Geh aus deiner Heimatstadt. Und dann gibt es so einen Satz, wo ich denke, ja, der könnte Segen, der könnte Fluch sein. Und gehe weg aus deiner Verwandtschaft. Das wäre der einzige Punkt, wo ich denken könnte, das könnte auch ein Segen sein, seine Verwandtschaft hinter sich lassen zu dürfen. Aber damals waren die Verpflichtungen und Verflechtungen anders. Die Sippe war alles. Und wer heute mit Menschen zu tun hat, die selber noch kulturell eine Erinnerung haben aus dem Nahen Orient, ob aus Syrien oder Libanon oder auch Palästina oder auch Türkei, der weiß, dass die Familie, die Sippe ist alles. Es gibt eigentlich nichts anderes als die Sippe, als die Familie. Und wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diakoniegemeinschaft Betania. Das ist ganz spannend, wenn ich mit denen unterwegs bin und die lernen Leute kennen aus dem ähnlichen Kulturkreis, innerhalb von 3 Minuten haben die irgendwelche Verwandten, kennen den Stamm, kennen die Sippe und haben da wieder Querverbindungen, wo ich dann staunend davor stehe und denke, das ist eine Erfahrung, die mir als Norddeutscher einfach komplett fehlt. Ja, ich habe auch Verwandtschaft. Ja. Aber das ist was anderes. Das heißt, die Familie zu verlassen, die Sippe zu verlassen, war für einen Menschen wie Abraham vermutlich der schwerwiegendste, bedeutsamste Verlust, den er bringen konnte. Und er hat einen Teil seiner Sippe mitgenommen, aber den größeren Teil hinter sich gelassen. Das heißt, er verliert sein Vaterland, er verliert seine Heimatstadt, er verliert seine Sippe. Okay, was ist der Deal? Was bekomme ich denn? Und was er bekommt, ist relativ unbestimmt, nämlich den Hinweis, und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Okay. Gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Lieber Gott, könntest du mir noch so eine Idee geben, wie das Land so aussehen könnte? Hättest du eine Idee vielleicht, wo ungefähr geografisch oder kulturell denn dieses Land sein könnte? Reden wir über Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern oder Gomera? Es könnte eventuell ja meine Willigkeit, mich auf eine solche Reise einzulassen, deutlich beeinflussen, wenn ich eine Idee hätte, ob ich dann ein schönes Häuslein in der Toskana habe oder ob ich in Hüttenbusch enden werde, in der Mitte von nirgendwo. Aber Abraham kriegt keine Rückmeldung diesbezüglich. Er kriegt sie nicht. Er kriegt gar nichts. Er kriegt diesen einen Satz, den man in der Beratungssprache gesprochen dann ausdrücken könnte, bedeutungsvoll, aber ergebnisoffen. Das ist Trance-Sprache. Das ist eine Sprache, mit der man Menschen in einen Trance-Zustand bringen kann. Aber ein einziger Satz reicht dafür nicht aus. Bedeutungsvoll, aber ergebnisoffen. Und er weiß überhaupt nicht, wo es hingeht. Und er macht sich auf den Weg. Wenn wir jetzt die Frage stellen, was ist das Besondere an diesem Glauben? Heißt das, das Besondere an diesem Glauben ist, sich auf Dinge einzulassen, die bedeutungsvoll, aber ergebnisoffen sind? Heißt das, dass ich mit 75 alle meine Stricke, die ich habe, die mich irgendwo binden, dann durchschneide und auseinandernehme? Was heißt denn das, dass Abraham hier an dieser Stelle jemand wird, der zum Vorbild im Glauben wird? Und da möchte ich euch ein Bild zeigen, das jetzt nicht aus dem Alten Testament kommt, sondern von einem Menschen, der heißt Richard Rohr und ist Franziskaner, der sehr aktiv in den letzten 30, 40 Jahren Bücher geschrieben hat, Vorträge gehalten hat, wo vielleicht deutlich werden kann, was ist denn eigentlich das Besondere, was hier passiert? Denn diese Art des Glaubens, den Abraham hat, ist etwas, was wir sehr wohl heute im Hier und Jetzt entdecken können, aber wo wir etwas dann auch verstehen müssen, was diesen Glauben kennzeichnet. Richard Rohr ist jemand, der hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben und in dem hat er dieses Bild gebracht. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Könnte ein Berg sein, ja?
Eine Düne.
Eine Düne könnte das sein, ja? Jetzt höre ich eine Erwachsenenantwort. Die Gaußsche Normalverteilung. Ja. Ja, mehrere. Haben es sofort erkannt, ne? Auf dem alten 10-Mark-Schein war das damals auch noch zu sehen. Die Gaußsche Normalverteilung sagt, dass wenn ich eine Gruppe oder ein System überprüfe auf eine Verteilung, das heißt, wie Personen Eigenschaften aufweisen, muss die Gruppe einfach nur groß genug sein und ich werde Leute haben mit einer Ausprägung, die eben sehr stark in die eine Richtung geht oder eben sehr wenig von der anderen hat. Und wenn die Gruppe groß genug ist, werde ich praktisch sowas wie eine solche Gaußsche Normalverteilung vorfinden. Das ist ein Querschnittsmodell. Dieses Modell gibt es aber nicht nur im Querschnitt, das kann man auch im Längsschnitt nutzen. Und genau das hat Richard Rohr gemacht und dabei darüber nachgedacht, was passiert eigentlich mit Gruppen, Systemen und Organisationen, wenn sie entstehen und wachsen. Und er hat dabei festgestellt, dass es immer wieder gleiche, sich wiederholende Dinge gibt in allen Systemen oder auch in, zum Beispiel im System eines Menschen, der wächst und der lebt. Das heißt, jeder von uns hat eine Entwicklung, die irgendwann auch tatsächlich am Anfang exponentiell ist, dann irgendwann einen Höhepunkt hat und dann auch langsam wieder runtergeht und ganz am Ende ist das Ende des Systems, das Ende eines Menschen. In Gruppen, in Systemen, in Kirchengemeinden, in Kindergärten, die gegründet werden, also etwas, was es noch nicht gibt, gibt es tatsächlich dann immer gleiche Abläufe, die ich einmal auch benennen möchte. Ganz am Anfang steht ein Wort, das im Amerikanischen ganz unverbraucht ist, im Deutschen etwas Schwierigkeiten macht, nämlich der Begriff des Mythos. Am Anfang hat jemand eine Idee. Und diese Idee muss noch überhaupt nicht begründet sein. Die Idee muss auch gar nicht vernünftig sein. Die Idee ist etwas, was man als Mythos bezeichnet, weil noch keiner wissen kann, ob das jemals funktionieren wird oder nicht. Ein sogenannter Mythos, eine Vision, so könnte man es auch nennen, hatte zum Beispiel ein Bill Gates, der zu einer Zeit, als ein normaler Computer noch ungefähr so groß war wie dieser Raum, ein kleiner Computer, ich rede nicht von einem großen, ein kleiner Computer hatte die Größe von diesem Raum, da hatte er die Idee, Ich träume davon, dass eines Tages in jedem Arbeitsplatz, auf jedem Arbeitsplatz, im Büro, aber auch zu Hause, ein Mikrocomputer steht. Mit dieser Vision hat er die Firma Microsoft begonnen. Ein anderer, den man hier nennen könnte, wirklich Steve Jobs, Apple, mit einer ähnlichen Idee. Eigentlich war da die Idee für mich noch viel freundlicher, nämlich dass man nicht sich der Maschine unterordnen muss, sondern dass die Maschine, die Technik, dem Menschen dient und intuitiv zu benutzen ist. Wo ich froh darüber bin, dass es auch noch diese Idee gab. Das heißt, am Anfang wird ein Mythos geboren. Und wenn der Mythos geboren wird, gibt es Leute, die sagen, jawohl, da gehe ich mit, da mache ich mit. Wenn es dann weitergeht, dann frage ich nach Voraussetzungen. Das heißt, ich fange an, es zu konkretisieren und zu schauen, was brauche ich denn, damit das überhaupt notwendig ist. Da fragt am Anfang noch keiner nach. Überhaupt nicht. Die Idee, was denn dafür notwendig ist, die kommt danach. Und dann stellt man erstmal fest, ist das überhaupt möglich? Was wäre denn tatsächlich dafür, was müsste getan werden? Was müsste klar sein? Und je mehr ich über die Voraussetzungen nachdenke, desto schneller bin ich dann auch bei den Grundsätzen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, was wären denn die Grundsätze, die ich im Blick haben muss, damit das, was ich da plane, auch tatsächlich überhaupt geschehen kann und werden kann? Wie verstehen wir uns grundsätzlich? Und wenn das geschehen ist, wenn diese Phase erfolgreich abgeschlossen ist, dann kann ich nachdenken über Ziele, über Methoden, über Programme. Man könnte auch sagen, hier ist dann so langsam etwas wie Marktreife tatsächlich dann erreicht. Da ist es nicht mehr nur einfach eine Idee, hier fängt der Kindergarten tatsächlich an zu arbeiten. Hier weiß man, wie man aufgestellt ist, Elterninitiativkita, Modell nach Hückler, Elternbeteiligung in dieser Art und Weise, die Erzieherinnen sind so und so mit dabei. Und wenn das dann auch erreicht ist, dann kommt mehr und mehr die Erfahrung der Strukturen, die dazukommt. Das heißt, dann braucht man nicht mehr über Grundsätze, nicht mehr über das Programm reden, sondern jetzt rede ich darüber, wie sind wir aufgesetzt, wie sind die Strukturen, die wir brauchen. Und dann gibt es dann irgendwann diesen wunderschönen Augenblick, wo wir am Gipfel sind. Der kann Sekunden dauern, Tage, Jahre, bei Kirchen vielleicht sogar Jahrhunderte. Aber Fakt ist, dass diese Entwicklung immer gleich abläuft. Und es diesen wunderbaren Punkt gibt, wo ich sage, ja, wir haben es geschafft, wir sind etabliert, wir freuen uns. Und dann kommt übrigens irgendwann noch der Erste, der sagt, ich habe da so ein Problem. Also ob das wirklich noch funktioniert mit der Idee des Morgenkreises in der bisherigen Form. Ob der Vertrieb von Mikrocomputern angesichts der rasanten Entwicklung noch wirklich also für die Zukunft hilfreich ist. Egal wie ich frage, in welchem System, aber es gibt irgendwann, wenn ich nicht aufpasse, den funktionalen Zweifel. Funktioniert das noch so, wie wir uns das dachten? Dann gibt es, wenn ich an der Stelle weiter nicht aktiv auf das System einwirke, irgendwann auch Leute, die sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob das nur die Frage der Funktion ist, sondern ich gewinne so etwas wie einen ideologischen Zweifel. Ist diese Idee, die wir da vertreten, überhaupt noch richtig? Kennt jemand zufälligerweise eine große Computerfirma, die vor einem Jahr die glorreiche Idee hatte, sich von sämtlichen Computersparten zu trennen? HP hat diesen Schritt gewagt mit einem Vorstandsmitglied, einem CEO, der sagte, alles raus, wir verkaufen künftig keinen Computer, das hat doch gar keine Chance mehr. Und nach einem halben Jahr haben sie ihn rausgeschmissen, weil die Firma sagt, nee, ich glaube, das war doch ein Schritt zu weit. Aber das war jemand, der den ideologischen Zweifel hinterfragt hat und gefragt hat, ist diese Idee für uns überhaupt heute noch richtig? Wenn sich aber auch an der Stelle nichts tut und gar nichts sich verändern mag, dann gibt es irgendwann den ethischen Zweifel. Dann wird es schlimmer. Weil da stellt sich die Frage, kann man das überhaupt noch verantworten? Kann ich da überhaupt noch dabei sein? Ist das überhaupt noch ein Ding, wo man sich überhaupt engagieren darf? Und wenn selbst an dieser Stelle das System sich weder in der Struktur noch in den Inhalten ändert, diese beiden Möglichkeiten gibt es, dann gibt es dann am Ende nur noch den absoluten Zweifel. Da verlassen die Ratten das sinkende Schiff. Da geht gar nichts mehr. Da findet man nicht mehr statt. Man könnte übrigens diese Entwicklung auch schön am Beispiel Griechenland nochmal nachverfolgen. Heute Morgen las ich, es werden jetzt mehrere Politikerstimmen laut, die sagen, wir sollten denen doch ein schönes Angebot machen, aus der Eurozone sich zu verabschieden. Das ist der absolute Zweifel. Das heißt, am Anfang war der Funktionszweifel, dann der ideologische Zweifel, kriegen die das überhaupt gebacken, dann die Frage, was haben die da eigentlich gemacht in Griechenland, und dann gibt es irgendwann den absoluten Zweifel. Das ist das System. Jedes System, jede Kirche, jeder Organismus befindet sich in einem solchen Entwicklungsprozess, der letztlich gesehen für uns immer gleich ist. Und das Wichtige ist, wenn es gut läuft, wenn es wirklich gut läuft, bin ich an diesem Punkt und verändere mich weiter. Das heißt, ich fange wieder neu an und es gibt eine Aufwärtskurve nach der nächsten Aufwärtskurve. Oder anders ausgedrückt, wenn ich das Bild mal bringe, bedeutet das, dass die Einladung darin besteht, immer wieder neu, an der Stelle, wenn ich das Wir-Gefühl erreicht habe, es zu wagen, mich zu verändern. Und eben nicht den Abkehrschwung zu erleben, der passieren würde, wenn ich mich auf Veränderung nicht einlasse. Eine Firma als Beispiel, die das für mein Empfinden richtig gut verstanden hat, war die Firma IBM. IBM hat in den 80er Jahren Computer verkauft. Mikrocomputer, die waren die Nummer 1. Wer ältere Spielfilme anguckt, vor allem die amerikanischen, auf jedem Schreibtisch stand ein IBM-Computer mit einem schönen bernsteinfarbenen Monitor. Und Ende der 80er, Anfang der 90er hat IBM gesagt, wir haben ein Problem, wenn wir uns nicht verändern. Und sie haben sich verändert. Sie haben die Nische der Großrechner behalten, die war sicher, aber sie haben sich entschieden, keine Computer mehr herzustellen. Es gibt auch keine Notebooks mehr von IBM. Das ThinkPad war das letzte Relikt, das noch bis in die 2000er, 2009, glaube ich, noch produziert wurde. Dann wurde es abgegeben. Das heißt, sie haben verstanden, da ist keine Zukunft. Und sie haben sich an dieser Stelle, als sie absolut Marktführer waren, entschieden, sich komplett neu zu erfinden. Und es ist ihnen gelungen. Jetzt ist die spannende Frage, wo befindet sich Abraham? Was ist das, was Abraham kennzeichnet und ausmacht? Ist das schwer? Oder ist das einfach? Ich würde sagen, letztlich gesehen ist es sehr einfach. Abraham ist der Inbegriff des Mythos. Er kriegt eine dreifache Ansage, was er verlieren wird. Seine Heimatstadt, sein Vaterhaus, das darin liegt, sein Heimatland und seine Verwandtschaft. Sprich, alles muss er loslassen, er wird alles verlieren als Mann, der sich wahrlich auf seine Rente hätte freuen dürfen und sollen. Damals also die Idee, 75 Jahre alt zu sein, das war hochbetagt ein Alter. Das ist nicht in Medizintechnik im Jahre 2012. Das ist vor 4000 Jahren, wo also 75-Jährige eine absolute Ausnahme waren. Die hat man zu Hause gelassen und sich gefreut, dass der Ur-Ur-Ur-Opa noch lebt. Aber die hat man nicht auf die Reise geschickt. Das heißt, er kriegt genau gesagt, was er verliert, weiß nicht, was er bekommt. Und an dieser Stelle kommt der Hinweis, und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das macht ganz deutlich, dass es sich hier um einen Mythos handelt. Er weiß nicht einmal, wie das Land heißt, er weiß nicht immer, wie das Land aussieht. Und in der Folge wird Abraham darüber nachgedacht haben, was sind denn die Voraussetzungen, was brauche ich denn dafür, um diese Reise überhaupt antreten zu können? Wen nehmen wir mit, was nehmen wir mit, wie flexibel müssen wir sein? Wir sind ja keine Nomaden mehr, wir haben uns festgesetzt. Was sind denn die Grundsätze einer solchen Reise, die wir beachten müssen? Wie müssen wir trainiert sein? Was ist das, was die Leute können müssen? Wie sieht die Hierarchie unter uns aus? Wie teilen wir die Leute auf? Wer ist wofür zuständig? Wie sehen die Methoden aus? Wie entdecken wir das Nomadentum neu? Wie müssen wir uns aufstellen? Und so weiter und so fort. Und dann ziehen sie los. Sie ziehen los aus einem schönen, warmen, kulturreichen Land irgendwo hinein in die Wüste, ohne zu wissen, wo sie hinkommen. Und das ist das, was Abraham auszeichnet, dass ihn wirklich über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende und für drei Weltreligionen zu etwas Besonderem macht, dass jemand bereit war, den Mythos zu hören und dem Mythos der Vision zu folgen. Wenn Abraham ein sehr vernünftiger Mensch gewesen wäre, also ein vernunftsgeprägter Mensch, dann würde er sagen müssen, lieber Gott, das ist alles nett, was du mir anbietest. Kann es sein, dass es sehr, sehr unkonkret ist? Kann es sein, dass du von mir maximale Opfer verlangst? kann es sein, dass ich das, was du mir gerade sagst, auch gar nicht schriftlich habe, sondern dass ich das nur so als auditive Wahrnehmung hatte. Das heißt, wenn ich sehr rational überlege, könnte ich zu dem Ergebnis kommen, dass ich so unendlich viel aufgebe, dass die Frage ist, will ich das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Und irgendwo hier zwischen gibt es interessanterweise auch eine Grenze, wo sich etwas trennt, was ganz wichtig beachtet werden muss, damit man auch die Bedeutung dieser Vision versteht und was sie kennzeichnet. Dieser Bereich hier oben, über den wir hier reden, ist ein ausgeprägt rationaler Bereich. Das heißt, wenn diese Sachen erreicht sind, wenn wir über Ziele, Programme, Methoden nachdenken und über Strukturen, sind Menschen gefragt und angesprochen, die sehr rational denken und entscheiden und arbeiten können. In diesem Bereich hier unten sieht es anders aus. Richard Rohr nennt den non-rational. Ich möchte ihn mal anders nennen. Ich nenne ihn emotional. Das heißt, da geht es nicht um reine Ratio, nicht nur um rein vernünftiges Denken. In diesem Bereich, wenn Leute Mythen gebären, da geht es nicht um Vernunft. Es gibt große Softwarehersteller, die zum Beispiel Spielesoftware herstellen und vermarkten. Die Softwareentwickler sind häufig Leute, die über Wochen und Monate alle Freiheit haben zu spielen. Und zwar nicht nur auf den eigenen Produkten, sondern auch auf denen der Konkurrenz. Und die ganz viel Freiraum haben, auch zwischendurch stundenlang zu kickern, stundenlang nichts zu machen, Musik zu hören oder eben zu spielen. Damit sie wirklich in einen State kommen, in einen Zustand kommen, in dem sie wieder kreative Ideen haben, die völlig unrational sind. Da geht es nicht um die Umsetzung, funktioniert das, kann man das machen, ist das technisch möglich, sondern da geht es darum, was habe ich an Idee, was habe ich an Vision, was möchte ich gerne machen. Dieser Bereich ist hochgradig emotional geprägt, non-rational. Dieser Bereich ist hochgradig rational geprägt. Wenn ich jetzt selber in einem Bereich bin, der irgendwo hier ist, und jemand kommt mit einer neuen Kurve an, nämlich mit einer hochgradig emotionalen Vision, und sagt mir, ich möchte an der Stelle Gemeinde neu erfinden, was ja hier dann auch tatsächlich dran wäre wieder, dann haben wir eine Idee, wie viel offene Ohren und Herzen erfinden wird. Weil ein großer Teil der Leute, die ja in diesem festen System auch mittlerweile etabliert sind, rational denkende Menschen sind. Und die brauchen immer wieder die non-rationalen Menschen in ihrer Mitte, die emotionalen Menschen in ihrer Mitte, die den Mut haben zu sagen, ich habe da eine Vision, ich habe da eine Idee, wo die rational Denkenden sagen, sag mal, bist du völlig kirre? Wie soll denn das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Aber auch gleichzeitig den Mut haben, daran zu glauben, dass etwas Neues werden kann, was sich der Ratio erstmal hier nicht erschließt, sondern eine ganze Weile wieder braucht, bis die rational denkenden Leute wirklich ganz und gar dabei sein können. Weil in diesem Bereich sind einfach andere Dinge gefragt. Das ist der Punkt, wo es sich lohnt festzustellen, dass es unter uns Menschen gibt, die vielleicht zum Beispiel diesen Bereich richtig gut abdecken und richtig gut dafür auch geeignet sind, dort zu arbeiten. Dass es Menschen gibt, die ganz toll hier sind und hochgradig in der Lage sind, wirklich emotionale Ideen zu gebären und darüber nachzudenken, aber die irre werden, wenn sie über die kleinen, fieseligen Strukturen nachdenken müssen. Das können die nicht. Und ganz selten gibt es Menschen, die können beides. Die meisten von uns werden feststellen, wir haben so etwas wie eine Homebase, so etwas, was uns wirklich nahe ist und was wirklich zu uns gehört. Und das führt auch dazu, dass wir dann bestimmte Dinge richtig gut können. Das Wichtige ist aber daran zu denken, dass beide einander brauchen, zu der jeweiligen Zeit, wenn es dran ist. Und wenn Abraham ein Mensch gewesen wäre, der hochgradig rational getickt hätte, dann hätte Abraham es nicht geschafft, loszuziehen. Zu viel wäre im Weg gewesen, was er nicht hätte haben können, was er hätte loslassen müssen, was er verloren hätte. Oder eben er ist jemand, der rational ist, aber es schafft, dem Mythos und der Vision wieder Platz zu machen. Und was deutlich wird, und deswegen ist die Vorgeschichte mit der Stadt Ur so wichtig, Abraham war komplett rational etabliert, mit seiner Familie, mit seinem Haus, mit seiner Geschichte. Das heißt, er war jemand, der tatsächlich ganz und gar in diesem Bereich zu Hause war, beheimatet war. Und der es gewagt hat, von Gott diesen Mythos, diese Vision anzunehmen, alles hinter sich zu lassen. All das, was hier über Jahre aufgebaut wurde, all die Strukturen, die über Jahre und Jahrzehnte sich etabliert haben, bereit sein, dieses loszulassen, um sich neu auf den Mythos, seine Vision einzulassen, etwas Neues zu erleben. Wenn mich jemand fragt, was ist das Besondere an Abraham, dann ist es nicht nur, dass er das konnte und dass er das nehmen konnte, sondern dann ist es der Mut, in diesem Bereich im Prinzip zu Hause zu sein und es zu wagen, sich auf das ganz Neue einzulassen. Das sind Abrahams Geschichten. Und das sind auch die Herausforderungen, die für Kirchengemeinden oder auch für uns Einzelne da sind, dass es Situationen in unserem Leben geben kann und wird, wo wir all das, was wir mühselig aufgebaut haben, loslassen dürfen, loslassen müssen. Und damit nicht verloren gehen und irgendwann am Ende sind, sondern wo wir genau diese Flexibilität, diese nicht rational erklärbaren Dinge erleben dürfen und müssen, um tatsächlich wieder neu in Kontakt mit etwas Wichtigerem, Größerem zu kommen, als das, was wir schon kennen. Und wenn es gut läuft, wird genau das passieren. Der Segen, der Abraham verheißen wurde, ist eingetreten. Er hat das Land kennengelernt und seine Nachkommen haben es bewohnt. Im Namen Abrahams segnen sich drei Weltreligionen. Seine Geschichte ist die Geschichte der Veränderung, die es möglich gemacht hat, dass Gott in besonderer Weise diesem Volk nahe kommen konnte. Aber ohne diesen Übergang wäre es nicht möglich gewesen. Das ist der Glaube, den Abraham auszeichnet. Das ist der Glaube, der uns herausfordert, manchmal uns auf Dinge einlassen zu müssen, wo jemand sagt, wo hast du denn das her? Hast du da so eine Idee? So könnte man das machen? Und dann denkst du, sollen wir dir jetzt folgen? Wer einen Mythos erlebt, muss sehr viel dicke Bretter bohren, bevor er die anderen überzeugt hat, sich darauf einlassen zu können, um dann nach und nach weiter nach oben zu kommen in der weiteren Entwicklung. Aber die vielleicht selber rational stark geprägt sind, sollten immer daran denken, dass sie diese Mythenmenschen, diese Visionäre unter sich brauchen, damit eine Veränderung wirklich möglich ist, die neue Räume, neue Gebiete, neue Möglichkeiten eröffnet und möglich macht. Das wünsche ich euch persönlich als Einzelne, dass diese Idee mit euch geht. Das wünsche ich uns als Betania-Gemeinde. Heute, den letzten Sonntag, hängt hier oben noch Betania Setzsegel. Im November hat die Gemeinde eine Zukunftskonferenz gemacht mit 60 Teilnehmern und darüber nachgedacht, was wird Betania werden sollen können. Und wir hatten letzte Woche ein Nachtreffen, das letzte Treffen dieser Art, weil wir wirklich überlegen wollen, wie unsere Zukunft aussieht. Unsere Vergangenheit, die kennen wir, aber wie sieht unsere Zukunft aus? Was können wir dafür tun? Was müssen wir dafür tun? Was müssen wir auch hinter uns lassen? Was müssen wir wagen? Wo müssen wir anfangen, Sätze, die wir erst noch am Anfang nur stottern, langsam konkreter werden lassen zu können, damit etwas sich ereignet, an gelebten Glauben und Gottes Erfahrung im 21. Jahrhundert in einer Stadt wie Berlin. Möge diese Einladung von Abraham zu lernen mit uns gehen. Amen.